She Drives Mobility, der Podcast mit Katja Diehl zum Thema Mobilitätswandel, Diversität und New Work.
Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön. Freue mich, zu Hause zu sein.
Ja, wer ist denn das da, der erzählt? Die erzählt viel mehr. Nee, wir sitzen mal wieder, oder ich mit einer Gästin in einer wunderschönen Berliner Wohnung, diesmal in der Nähe der Messe Nord. Die Carmen ist bei mir zu Gast und Carmen und ich haben uns kennengelernt auf einem sehr eskalativen Table der Hercareer, einer Frauenmesse für Karriere, die von der Natascha Hoffner und ihrem Team organisiert wird, und alle waren, glaube ich, immer ganz brav und haben sich über Berufsbilder und Ähnliches unterhalten, und unser Tisch musste am Ende, so erinnere ich mich noch dunkel, um uns rum wurde abgebaut und es wurde gesagt, das ist es die letzte Runde. Und da haben wir uns schon super verstanden, haben nebeneinander gesessen und der Tisch war auch total spannend. Und seitdem kenne ich Carmen und beobachte mit Spannung, was sie alles so tut in ihren 24 Stunden je Tag. Weil sie hat mir an dem Abend erklärt, sie ist Analog-Astronautin.
Sehr gut gemerkt, genau.
Ja, magst du das mal erklären, was es überhaupt ist?
Analog-Astronauten sind Astronauten, die auf der Erde bleiben, um hier Forschung zu betreiben für spätere bemannte Weltraummissionen, wie zum Beispiel zum Mars. Und da habe ich schon bei 2 Mars-Simulationen mitgemacht und bin Analog-Astronautin und trage so einen Raumanzug-Simulator, und der wiegt 50 Kilo ungefähr. Und in dem kann man dann verschiedene Experimente durchführen. Dann tut man so, als wäre man auf dem Mars. Wir haben jetzt einen Monat im Oman verbracht letztes Jahr. Das war super, super cool, weil es ja wirklich aussieht wie auf dem Mars dort. Und das war ein einmaliges Erlebnis. Wir hatten dann auch so ein schönes Habitat mit so Kuppeln und so, wie man es aus den Science-Fiction-Filmen kennt. Und das war wunderbar.
Wenn man sich das so vorstellt, so ein Team, was jetzt da im Oman vor Ort ist, wie stellt sich das zusammen? Wer ist da mit dir zusammen?
Also erstmal haben wir 2 Teams, eins auf der Erde quasi, wie Mission Support Center, also wie Houston, we've got a problem, kennen wir alle. Da haben wir statt Houston Innsbruck und da haben wir ein internationales Team sitzen, und dann sind wir auf dem Mars quasi im Oman, und da sind wir 15 Leute gewesen. Davon sind 5 Analogastronauten und der Rest hat uns so begleitet in unterschiedlichsten Funktionen.
Und im Hintergrund machst du ja noch viele andere Dinge. Unter anderem wollt ihr erreichen, dass eine Frau auch mal wieder ins All geschossen wird. Magst du zu Astronautin noch mal was sagen?
Absolut. Das ist das, was ich eigentlich mache. Ich arbeite für die erste deutsche Astronautin, wo wir probieren, die erste deutsche Frau ins Weltall zu bekommen, insbesondere zur Internationalen Raumstation. Denn es gab bislang 11 deutsche Männer, die im Weltall waren, aber noch nie eine deutsche Frau. Und er dachte, die Initiatorin Claudia Kessler, das müsste man jetzt aber mal ändern, und hat vor 2 Jahren dann die Initiative Die Astronautin gegründet und hat 2 deutsche Frauen jetzt auserkoren, dass die trainiert werden, und eine soll dann zur ISS fliegen.
Und wie ist das Ganze zustande gekommen, dass es bisher nur Männer gab? Habt ihr da mal irgendwie die Gründe erforscht, oder ist einfach nur bisher, wie man das ja oft hat, auch in der Mobilitätsbranche zum Beispiel, dass einfach der blinde Fleck Frau existiert?
Ich glaube, das ist so, wie man so schön sagt, historisch gewachsen. Also letztendlich ist es so, dass momentan gibt es bei dem ESA-Astronauten-Team gibt es eine Frau, das ist eine Italienerin, Samantha Cristoforetti, und die anderen 5 sind halt Männer. Und generell gab es aber auch schon mal 2 Frauen, die tatsächlich ausgewählt wurden, um Astronautin zu werden, aber sind halt einfach nicht geflogen, weil damals das Geld fehlte.
Ah ja, und
jetzt sollte nicht nochmal das Geld fehlen. Und es ist eine private Initiative, wie schon gesagt. Und wir brauchen ganz viele Investoren und Supporter, die uns da helfen auf dem Weg dahin.
Also hat sich da sozusagen auch ein Markt geöffnet? Also ist auch Raumfahrt etwas anderes, was vielleicht ein bisschen wirtschaftlicher ist? Weil bisher war das für mich immer so ein Thema, wo irgendwie so ein Riesenprozess davor liegt. Und dann, also anscheinend kann man ja schon ein bisschen beeinflussen, wenn man Geld hat. Klar, man muss das mitbringen, dass man es kann, aber eventuell kann da ja auch jemand wie meine Frau aus Deutschland dann mitfliegen. Wie sind denn da so die Mechanismen?
Das ist super spannend, was sich da in dem Gebiet alles tut momentan. Denn wird immer kommerzieller, die Raumfahrt. Und wie du schon meinst, genau, wenn man Geld hat, wenn man die 50 Millionen hat für einen Flug, dann kann man momentan sich, natürlich muss man bestimmte Qualifikationen mitbringen. Und je nachdem, was für eine Mission man fliegen möchte, ist es immer unterschiedlich. Aber in unserem Fall soll es eine Wissenschaftsmission werden. Und da kommt man mit 50 Millionen dann schon ganz schön weit.
Und was wird diese Mission ausmachen? Weil du sagst Wissenschaft, wie wird da jetzt gerade ausgewählt? Was wird da auch getestet auf der Erde?
Na, letztendlich ist es so, dass es unterschiedliche Arten von Missionen gibt in der Hinsicht. Und es gibt bislang auch Touristen einfach, die ins Weltall gehen und dann einfach sagen, okay, ich war einmal im Weltall, habe mir das angeguckt, das ist ein Wahnsinnserlebnis. Ich glaube, das wäre für uns alle sehr spannend, einmal die Welt von oben zu sehen und diesen Überblickseffekt quasi, diesen Overview-Effekt einmal zu bekommen, um zu sehen, wie fragil die Erde auch ist. Aber in dem Fall ist es eine Wissenschaftsmission, da ich also beide Astronautinnen, einmal Dr. Susanna Randall und Dr. Insa Thiele-Eich, sind beides Wissenschaftlerinnen und möchten natürlich dementsprechend auch ihre Wissenschaft mit reinbringen. Und wir haben zum Beispiel in Deutschland noch keine Daten zu dem weiblichen Körper im Weltall. Und da wäre das insbesondere das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wäre natürlich sehr interessiert an Daten von weiblichen Astronauten.
Und wie seid ihr jetzt auf die beiden gekommen? Habt ihr ein Auswahlverfahren gehabt oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, es war die Initiatorin Claudia Kessler, hat dann in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, haben die dann wirklich ein normales Auswahlverfahren gemacht, wie man es auch kennt, bei den anderen Astronauten. Und da waren dann letztendlich aber nur Frauen. Ich war auch dabei, wir waren über 400 Frauen. Und ich bin das auch mit Insa dann durchgegangen. Wir haben dann immer fleißig gemeinsam gelernt, haben dann die verschiedenen Stufen des Auswahlprozesses zusammen durchlaufen. Und dann war ich draußen und sie war dann weiter drin. Und dann habe ich weiterhin gecheerleadet und Insa, go. Und dann hat sie es am Ende geschafft.
Also du hebst ja eigentlich schon einen wichtigen Punkt hervor, Mentoring und auch so ein bisschen, dass man als Frauen nicht Konkurrenz ist, sondern sich gegenseitig auch stark macht. Hast du das in dem Moment auch besonders wichtig empfunden, dass da jemand ist und ihr noch weiterhin die Räuberinnenleiter hält?
Für mich kam das ganz natürlich in dem Moment, weil ich finde generell dieses Empowerment finde ich total schön von anderen Frauen. Aber ich glaube, dass es sehr organisch kommt einfach, dass wenn man andere tolle Frauen kennenlernt oder auch bei mir auch tolle Männer oder irgendwas, dass man einfach, wenn man mit tollen Menschen sich umgibt, dass man einander einfach helfen möchte und sich unterstützen möchte.
Und was waren das für 400 Frauen? Wer ist auf die Idee gekommen, sich zu bewerben? Haben dich auch Sachen überrascht? Oder
das war der absolute Wahnsinn. Ich weiß, wir waren bei einem Event in Berlin und da waren dann die finalen 90 dann da und dann... Und normalerweise, wie du schon meinst, ich bin Analog-Astronautin, ne? Man macht so irgendwelche komische Sachen, die halt vielleicht nicht jeder kennt. Und dann an dem Abend war das so, ach, okay, dann hast du halt 3 Doktortitel. Und man fliegt halt immer. Und also es war halt irgendwie, jede Frau, mit der man geredet hat, war irgendwie wahnsinnig eindrucksvoll. Das war, also die Energie an dem Abend war auch verrückt. Und es war ganz, ganz toll. Also wir sind auch noch im Kontakt, viele von uns. Und weiterhin viel die Daumen gedrückt und mitverfolgt. Und das ist also... Ja, war Wahnsinn.
Wie wird der weitere Weg jetzt sein? Also welches Datum strebt ihr an und welche Etappen sind noch zu meistern bis zum Flug?
Also wir hoffen, den Flug Ende 2020 zu meistern, dass eine von beiden Ende 2020 fliegen kann. Und bislang ist halt immer noch, wie ich davor meinte, eine private Initiative. Und wir probieren momentan vielleicht eine Private-Public-Partnership aus und sind da in vielen wichtigen Gesprächen gerade.
Und was war für dich das Härteste? Also wo hast du wirklich gedacht, wow, das ist jetzt echt anstrengend bei den Tests, die du gemacht hast oder was du auch vielleicht beobachtet hast, was andere gemacht haben?
Am anstrengendsten fand ich, dass ich krank war. Und dann bin ich so, oh, da bin ich doch gegen die Mauer gerannt mit meinem Kopf. Und ach, warte mal, was war 1+1? Das war, glaube ich, für mich am schwersten. Und dann war ich ja danach draußen und dann habe ich möchte unbedingt zum Mond. Und dann wurde ich immer sehr traurig, wenn ich den Mond gesehen habe, aber dann hat es mir irgendwie unheimlich viel gegeben, dann doch bei Insa dann mitleben zu dürfen, wie das alles weiterging. Und am Ende bin ich ja dann da wirklich auch reingerutscht jetzt als Astronaut-Support und ich manage das Bildungsprogramm von die Astronautin. Und ich finde immer, zum Astronautendasein gehören immer so 2 Facetten, finde ich. Zum einen fliegt man wirklich dieses Abenteuerlustige, diese Neugier, diese Faszination für ein Weltall und da wirklich hochzufliegen, auf dieser Rakete, in der Rakete zu sitzen und zu starten. Das muss der Wahnsinn sein und dann die Schwerelosigkeit zu erleben. Das ist das eine, finde ich. Aber das andere ist halt wirklich diese Vorbildsfunktion einzunehmen für junge Frauen und Mädchen, diese Faszination für den Weltall weiterzugeben, Frauen und junge Mädchen für MINT-Fächer zu begeistern, also für Mathe, Ingenieursfächer und Naturwissenschaften und Technik. Und das Zweite davon mache ich halt momentan schon und dementsprechend ist das für mich schon sehr viel.
Was macht ihr da genau? Also wie kommt ihr an die jungen Leute ran und geht ihr da in Schulen oder wie hat man sich das vorzustellen?
Also wir haben das erste Jahr, war ich vom Deutschen Zentrum für Raumfahrt dafür bezahlt, das Bildungsprogramm zu leiten. Und da war es insbesondere so, dass wir genauso verschiedene so How to Become an Astronaut-Tage gemacht haben mit unterschiedlichen Leuten. Wir waren an Schulen und insbesondere Digitalisierung ist mir sehr wichtig, weil ich in meinem normalen Leben eigentlich auch Programmiererin bin. Und dann macht es mir total viel Spaß, mit diesem Calliope-Mini-Computer an Schulen zu gehen zum Beispiel und mit den Kleinen zu programmieren, was ja Wahnsinn ist, wie intuitiv das alles ist. Und dass, wenn man mit den jungen Leuten zusammenarbeitet, da gibt es ja diese Gender-Differenz überhaupt nicht. Ne? Da macht halt jeder, was er will und was er kann. Und das ist total schön mit anzusehen, dass sie halt merken, ach, mit was für einer Natürlichkeit die auch Programmieren begreifen. Ja, und einfach mit diesen technischen Geräten umgehen können. Natürlich sind es jetzt alle Digital Natives und so, wie man ja so schön sagt. Aber das macht unheimlich viel Spaß.
Also wir haben heute gerade beim Mittagessen auch darüber gesprochen, dass es oftmals mit Lehrern zusammenhängt, ob man Mathematik kann, ja oder nein. Also es kann einem ja auch vergrellt werden, beziehungsweise, dass bei uns bei Door-to-Door im Unternehmen junge Mütter und Väter sagen, dass sie es irgendwie vermissen, dass es im Schulunterricht stattfindet, dass man schon programmiert und solche Sachen, wie du nennst. Will heißen, Schulen sind eigentlich noch relativ dankbar für solche Initiativen wie die eure, oder? Dass man sowas mit reinbringt.
Absolut, aber auch da brauchen wir halt Investoren, die das halt bezahlen, weil wir es selber finanzieren müssen. Und zu dem Zeitpunkt, wie ich schon gesagt habe, ist DLR das finanziert. Und jetzt momentan, genau, suchen wir da neue Investoren. Aber kurz dazu, also ich habe Mathe studiert und ich hatte auch nicht immer die besten Mathelehrer, glaube ich. Entschuldigung. Und da war es halt auch so, dass ich zuerst nach meinem Abitur eine Ausbildung gemacht habe, weil ich dachte, ich kann es halt eh nicht. Und dann erst dann während der Ausbildung hatte ich dann welche, die mir dann... Also ich bin Friseurin und dann währenddessen habe ich dann gemerkt, okay, ich hatte einen Kunden, der dann immer gesagt hat, so, ja, was interessiert Sie denn? Und dann habe ich gesagt, Mathe. Und dann ist so halt Mathe studiert. Ich so, das glaube ich, kann ich gar nicht. Und ich glaube, ich würde das gar nicht schaffen. Und dann habe ich aber nach meiner Friseursbildung tatsächlich Mathe studiert.
Ich musste eben so und so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, im normalen Leben. Ich glaube, fast jeder, der dein Leben sieht, würde sagen, ja genau, das ist das normale Leben, ist klar. Aber schilder doch einfach mal, was beschäftigt dich? Also du bist ja auch Meteorologin. Also wie war dieser Werdegang bis zum heutigen Tag? Da sind ja viele Dinge zusammengekommen, die jetzt zu dem geführt haben, wo du hier heute bei mir sitzt.
Also mein Werdegang ist eigentlich, genau, dass ich, wie ich eben schon meinte, eine Friseurausbildung gemacht habe. Dann habe ich Mathe studiert mit Nebenfach Meteorologie und dann in Physik der Atmosphäre promoviert. Habe am Deutschen Zentrum für Raumfahrt gearbeitet und am Deutschen Wetterdienst und dann mich nach Italien gezogen mit meiner Familie und haben dann da in einer Firma gearbeitet für erneuerbare Energie. Das habe ich beim Deutschen Wetterdienst davor auch schon gemacht. Und dann gab es so viel Tolles in meinem Leben, dass ich dachte, ich habe nur 24 Stunden am Tag und jetzt habe ich mich selbstständig gemacht, damit ich in diesen ganzen spannenden Projekten mitarbeiten kann. Und da war eins dieser Projekte, war halt die Astronautin. Eins ist Full Stack Embedded, das ist, wo wir Studenten in Westafrika gemeinsam mit denen programmieren. Und dann bin ich ja auch Analog-Astronautin. Und das waren so in etwa, ich glaube, habe ich was vergessen? Weiß ich nicht. Kann vielleicht sein.
Wenn du als Analog-Astronautin dann jetzt im Oman bist, wie lange, da bist du ja ausgestöpselt eigentlich, ne? Also da findest du im normalen Leben ja nicht statt. Wie hat man sich das so vorzustellen? Also wann gehst du da hin und wann ist es auch wirklich so, dass du quasi auf dem Mars bist und deswegen für die normale Familie nicht erreichbar?
Also wir wussten es schon vorher, dass diese Mission, dass es einen Monat lang gehen wird und dementsprechend habe ich mich da auch drauf vorbereitet und haben wir uns alle drauf vorbereitet. Und wir hatten dann schon zeitverzögert auch zum Teil dann die Medien da, aber letztendlich ist es wirklich halt wie in einer anderen Welt. Ne? Also wir hatten in Containern geschlafen, das Wasser, wir durften nur 3 Minuten lang duschen oder war es 1 Minute? Ich glaube, wir haben es immer gestoppt, das ist ja so Armee-Duschen quasi gemacht und es war halt ein ganz anderes Leben. Und da ist man dann halt nicht da, aber wenn man es vorher weiß, kann man damit gut umgehen, glaube ich, und halt Vorkehrungen treffen.
Und wie ist das mit so einem Anzug? Den hast du dann wirklich den ganzen Tag? Ich frage jetzt ein bisschen doof, weil ich das total spannend finde. Ja. Weil du bist ja nicht schwerelos und das Ding wiegt ja wahrscheinlich auch was. Also muss man sich das wirklich so vorstellen, dass du so Außenmissionen dann simulierst? Erzähl doch einfach mal, was passiert denn da eigentlich?
Also ein normaler Tag lief so ab, dass wir halt morgens gefrühstückt haben. Wir hatten ein Briefing und dann haben wir erstmal den Raumanzug-Simulator angezogen. Und es dauert ungefähr 2 Stunden. Und er hat 3 Schichten, also einmal die Thermal Underwear, also so, wir hatten von Motorradfahrern quasi die Unterwäsche. Und dann hat man ein Exoskeleton. Und dieses Exoskeleton, kann man sich vorstellen wie so ein Altersanzug, ne? Wenn man das so simuliert, dass man so ganz alt wird und sich so schwer bewegen kann. So ist das in etwa. Und das ist halt wirklich... dann wird die Bewegung unheimlich eingedämmt, weil es so ein Druckanzug von den Astronauten nach simuliert. Und dann kommt die Outer Layer, und das ist das Silberne, was man dann immer so schön sieht. Und ja, das, insgesamt wiegt das um die 50 Kilo und dann hat man das alles an und insbesondere ist es wichtig, dass das Exoskeleton halt bequem sitzt, also bequem ist vielleicht auch übertrieben, aber keine Druckpunkte hat, weil sonst hat man danach halt unschöne Markierung und dann hat ist man fertig angezogen und wir sind zumeist zwei von uns sind rausgegangen und dann haben wir davor die Instruktionen bekommen zu den unterschiedlichen Experimenten, die an dem Tag durchgeführt werden sollen. Man hat so einen Flightplan, wie auch die Astronauten auf der Internationalen Raumstation, dass man jede Stunde, jede halbe Stunde des Tages genau weiß, was man wann zu tun hat. Und dann hatten wir so Quads, dass wir dann mit dem Quads auf den Quads, das hat super viel Spaß gemacht, Arbeit macht Spaß. Und dann sind wir mit denen halt, je nachdem, wo wir Proben nehmen sollten, verschiedene Experimente durchführen sollten, sind wir dann mit den Quads dann dahin gefahren und waren meist so an die 4-5 Stunden dann unterwegs und haben die Experimente durchgeführt, sind dann wieder zurück zum Habitat und dann das Ausziehen, das Donning vom Raumanzug, das geht dann relativ flott.
Und das war aber ein diverses Team, also da waren unterschiedlichste Nationalitäten.
Ja, waren über 20 Nationalitäten, das macht es auch so spannend. Also wir sind 5 Analogastronauten, einer ist Portugiese, einer ist Niederländer, mit indischem Hintergrund, Spanier, Österreicher und ich.
Und gab es mal einen Lagerkoller?
Interessanterweise war total gut. Ja. Das Team war Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Es gab kaum Konflikte, weil wir alle, also doch Konflikte gab es, aber die wurden dann immer ausdiskutiert. Und ich glaube, das macht auch so ein Team so funktionsfähig, dass wenn irgendwie was kommt, dass man halt darüber redet, dass man nicht konfliktscheu ist, weil dann explodiert es. Und so war es halt immer so, dass alles angesprochen wurde, viel Kommunikation. Und das war unheimlich toll. Es hat mich sehr fasziniert, wie gut wir das alles hingekriegt haben.
Ist das Teil eurer Ausbildung auch? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja super wichtig. Gerade der Mars ist ja nicht um die Ecke. Also da kann man ja nicht einfach nach Hause fahren, wenn es einem nicht mehr gefällt. Lernt ihr sowas auch in der Ausbildung, solche Situationen anders zu lösen?
Ich glaube, so wurden wir ausgewählt eher. Also wir waren über 100 Leuten wurden wir ausgewählt, wir 5. Und mit über 600 Tests, mit total viel psychologischen Gesprächen auch und auch wie wir interagieren, anscheinend wurden wir auch konstant beobachtet, wer weiß. Und so, also da haben sie drauf geachtet, also wir haben, glaube ich, alle sehr viel Humor und wenn es stressig wird, ist Humor, wenn man trotzdem lacht.
Ja.
Und ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus, also Konfliktbereitschaft, Humor und genau, in stressigen Situationen auch entspannt bleiben und also das sind alles Sachen, die wir auf jeden Fall nachdem wir ausgewählt wurden, glaube ich, und dann haben wir auch in unserer Ausbildung tatsächlich sehr viele Sachen gelernt und wir wurden ja auf alles geschult, wir wurden auf die Experimente geschult, wir wurden Quad fahren, das hat sehr viel Spaß gemacht, Quad fahren haben wir gelernt, wie man mit dem Quad ordentlich fährt und alles Mögliche und wir hatten auch Outdoor-Training und so, also das war schon echt cool, muss ich sagen.
Und habt ihr das dann als Team auch besprochen, wie ihr mit Konflikten umgehen wollt oder hattest du das Gefühl, ihr wurdet so gut ausgesucht, weil es ist ja ähnlich wie so ein Recruiting-Prozess eigentlich. Ja. Und das klingt ja nach einem sehr idealen Team.
Ja.
Habt ihr das Gefühl gehabt, ja tatsächlich, die haben uns so gut ausgewählt, dass es einfach Klick gemacht hat? Oder habt ihr auch wirklich relativ offen darüber geredet, wir gehen jetzt hier mit solchen Sachen einfach mal offen um?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass das österreichische Weltraumforum eine hervorragende Leistung gemacht hat und uns ganz toll ausgewählt hat.
Und wie ist jetzt so dieses Tandem mit der echten Astronautin oder die es werden kann? Wie begleitest du da?
Da bin ich Astronaut Support, das heißt, ich unterstütze die beiden und da hilft halt meine Tätigkeit als Analogastronautin total, weil ich halt auch da mediale Events habe und auch weiß, wie man sich dann fühlt bei Auftritten oder okay, Podcasts habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht. aber dementsprechend kann ich mich da sehr gut reinfühlen und sie dementsprechend sehr gut begleiten. Und dann mache ich, wie gesagt, das Bildungsprogramm noch. Und da sind halt, wenn wir so eine Workshops an Schulen halten zum Beispiel, da bin ich dann immer mit einer der beiden unterwegs. Also ich begleite jetzt beide. Am Anfang war ich für INSA nur zuständig, habe ich auch die Public Relations halt für die gemacht. Und jetzt war dann Susanna auch.
Genau. Und wie ist das so, wenn du jetzt auf deinen Werdegang so ein bisschen zurückblickst, war der so, dass du auch manchmal die einzige Frau warst oder war das schon immer divers oder wie hat man sich das vorzustellen? Bei Friseuren wahrscheinlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, Friseurin, es hat mir so leid, wir hatten in der Schule, da gab es nur eine Männertoilette, ne, und der tat mir so leid, es war so ein riesiges Gebäude und der eine Friseur, der musste immer ewig oft zu seiner Toilette, also das ist,
da war es umgekehrt.
Genau. Beim Mathestudium waren wir halb auch und dann habe ich meine Diplomarbeit gemacht beim Bereich Kampf- und Transportflugzeuge, da waren jetzt nicht so viele Frauen. Also es kommt immer drauf an, also je nachdem, manchmal hört, wenn halt nicht sehr viele Frauen da sind, hört man, besonders im Ingenieursbereich ist eher dieses so, ja, okay, ich habe jetzt die Stelle bekommen, weil ich blond und eine Frau bin oder sowas, ne? Aber Also per se ist eigentlich, weil jetzt bei diesen Programmierern zum Beispiel, für habe ich mich immer wohl gefühlt. Also da ist man manchmal, wenn man denkt, oh, irgendwas ist komisch und dann guckt man so rum, ah ja, ich bin die einzige Frau von 25 Leuten, aber das Gefühl hatte ich da jetzt nie. Und auch bei den Analogastronauten, da bin ich auch die einzige Frau, weil die haben mir jetzt auch noch nie das Gefühl gegeben, dass ich eine Frau bin. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass ich halt irgendwie anders bin oder irgendwie sowas. Also es ist immer so ein, wir sind alles Menschen und
da ist ja wahrscheinlich fast schon ein bisschen spannend. Hast du gesagt, Portugal, Spanien, Österreich und Deutschland? Da kommt ja wahrscheinlich da eher vielleicht noch was anderes rein, weil es ja total unterschiedliche Kulturen auch sind. Ja. Also ich finde es total spannend, weil es die ESA ja auch ein bisschen symbolisiert. Also gerade jetzt, weil wir die Europawahl auch haben, ist das ja eigentlich auch ein Symbol für Europa. Spielt das irgendwie bei euch mit rein, dass ihr merkt, dass Politik auch anders auf solche Projekte guckt?
Ich glaube, dass in der Raumfahrt, dass die nicht sehr politisch ist. Also generell hat natürlich jedes Land, also welche Astronauten ausgewählt werden und all sowas, also das ist schon politisch und auch jetzt für die Astronauten ist das natürlich eine politische Sache, aber letztendlich genau haben wir halt, sind wir Europa, sind es europäische Astronauten, die wir haben, auch beim österreichischen Weltraumforum, genau, repräsentiert das die Diversität, ne, die unterschiedlichen Nationalitäten, weil ja jeder was anderes mit reinbringt, sei es eine andere Nationalität, sei es eine Mutter, sei es also je nachdem, also egal was es ist, ne, bringt jeder was anderes rein, sei es jemand, der schüchtern ist, jemand, der sehr laut ist, also es hat ja jeder seine Qualifikation und seine, ja, man kann ja von jedem was lernen, finde ich. Ich finde das immer ganz spannend.
Und die Astronautinnen haben die, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen durchklingen lassen, dass Öffentlichkeitsarbeit ja erstmal gelernt werden muss. Also das ist ja auch irgendwie, wir haben ja alle jetzt Astro-Alex kennengelernt, der ist ja relativ anders mit umgegangen. Aber ich finde, er hat auch einen tollen Job gemacht, einfach klarzumachen, wie, was du vorhin schon sagtest, dieses fragile Bild der Erde. Was wollt ihr denn durch dieses Weibliche in der Raumfahrt bewirken? Also wen wollt ihr ansprechen, beziehungsweise welche Themen wollt ihr auch vielleicht besetzen?
Also das hattest du vorhin schon gesagt, bevor die Mikros an waren, aber das Wort Role Model. Ja. Und ich glaube, dass das total wichtig ist in Deutschland, dass wir einfach zeigen müssen, man kann das auch als Frau alleine, ich als Analog-Astronautin habe den Spruch häufiger bekommen, dass jemand meinte, ach, meine Tochter, die dachte immer, sie kann nicht Astronautin werden, weil es gibt ja keine weiblichen Astronauten. Und es ist ja toll, dass es immerhin eine Analog-Astronautin gibt. Und es war jetzt noch weit vor der Zeit der Astronautin. Und das fand ich so traurig. Und das ist einfach nochmal was anderes, wenn eine Frau das auch macht oder wenn halt ein Mann das macht. Also das ist halt einfach, ja, die Vorbildfunktion ist einfach eine andere. Und zum anderen ist uns halt Nachhaltigkeit und sowas auch sehr wichtig. Und genau, und Wissenschaft insgesamt und junge Frauen und Mädchen für MINT-Fächer zu begeistern und aber hauptsächlich diese Vorbildsfunktion wirklich, ja.
Und ist das denn auch etwas, wo sich auch Raumfahrt verändert? Weil du gerade nachhaltig sagst, das ist natürlich so eine Rakete ins All zu schießen, da braucht man ein paar Liter, um das hochzuschießen. Aber in der Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange bist du jetzt dabei eigentlich?
Also seit 2 Jahren.
Seit 2 Jahren. Ja. Hast du das Gefühl, dass es dir auch eine... Also ich habe schon beobachtet, dass es halt so ein bisschen den Blick dreht. Also dass man von außen auf die Erde guckt und sehr angefasst ist im Positiven, dass man diesen Blick mal zu haben und auch vielleicht nicht geläutert, aber ein bisschen demütig zurückkommt. Also hast du Kontakt auch zu Leuten, die zum Beispiel schon mal im All waren oder die auch sagen, wir haben einfach eine Verantwortung?
Also ich bin Wissenschaftlerin und ich habe halt sehr viel mit Satellitendaten zum Beispiel auch schon gearbeitet und ich... In meinem Bereich ist es, haben wir das fast alle, ne? Dieses demütige Gefühl. Wir wissen, die Atmosphäre hier ist ungefähr 10 Kilometer hoch und in dem Bereich spielt sich das Wetter ab. Und wenn man jetzt, wenn wir rausgucken, es stürmt total. Und das Faszinierende sind 10 Kilometer, das ist nichts. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, wir pusten so viel CO2 mit den Autos raus und sowas und durch die Industrie und alles, und wir bewirken damit nichts, wir verändern damit, es kommt kein Klimawandel dabei zustande, da weiß ich immer nicht, da fasst man sich natürlich an die Nase und denkt so, wirklich? Glaubt ihr das wirklich? Oder ja, dementsprechend sind wir sowieso alle sehr demütig, aber natürlich, wenn man die Welt von oben gesehen hat, ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ich habe mit anderen Astronauten auch schon geredet, zum Beispiel Insas Vater ist auch Astronaut.
Ach, witzig.
Genau, es liegt in der Familie, dass Astronauten gehen. Und natürlich erzählen die auch sehr viel darüber, aber wie gesagt, da bin ich das schon sehr gewohnt, auch beim Deutschen Wetterdienst, das alles mit dem Fahrrad fahren, dass man halt darauf achtet, dass man nicht sehr viel Plastik verwendet, regional kauft, diese ganzen Sachen, die sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man einfach diese Mentalität dafür entwickelt.
Und wie sprichst du in der Familie über solche Themen? Also ist das auch bei den jungen Leuten, sage ich jetzt mal, Thema? Weil da gibt es ja dieses Fridays for Future, also auch eine tolle Bewegung von unten ja jetzt gerade auch. Nimmst du wahr, dass die auch sensibler werden? Weil mein Beispiel ist immer, ich habe nach Tschernobyl, weil ich bin halt schon ein bisschen älter.
Wir sind gleich alt, glaube ich.
Ach so, hier. Ja. auf jeden Fall es war ja überall in den Medien und wir haben eine Radtour gemacht und es hat genau wie jetzt draußen hier in Berlin angefangen zu regnen und ich dachte, ich muss sterben. Also es ging mir wirklich so ans Herz und ich hatte richtig, richtig Angst und deswegen kann ich mich so mit diesen Kindern, die da gerade auf die Straße gehen, auch so identifizieren und bin so ehrlich gesagt auch ein bisschen genervt von mir selber, weil man schon so abgerockt ist, was so Emotionen auch angeht. Also wie du hast ja Gott sei Dank die Nähe zur jüngeren Generation, wie sieht die auf solche Themen?
Ich war letzten Freitag auch bei einer Fridays for Future Demo in Genua in Italien mit meiner Tochter, weil ihr das total wichtig ist. Und jetzt probiert sie zum Beispiel vegan sich zu ernähren. Also ich habe zwei Kinder, in Schweden sagt man so schön Bonuskinder, also meine Stiefkinder, und die interessieren sich unheimlich dafür. Und das war bei allem, was wir gekauft haben, guck mal, wie viel Plastik da drum ist, um die Bio, insbesondere um Bio-Lebensmittel. Ne? Wenn man die im Supermarkt kauft, so viel Plastik ringsherum und dann so, ach komm, das kaufen wir mal lieber nicht. Und wie sie darauf geachtet haben, das fand ich total faszinierend. Und das kam wirklich durch diese Fridays for Future Aktion jetzt. Insbesondere, also meine Tochter ist schon länger Vegetarierin, aber jetzt will sie halt dann wirklich auch vegan werden. Und dann nicht so, oh je, muss ich mal googeln, wie das so ist mit 16, so muss ich mein Blutbild erstellen lassen und B12. Und also ich selber achte auch sehr drauf und bin aber eher Flexitarier. Das Wort finde ich furchtbar, aber ja, aber ich probiere halt auch darauf zu achten. Und dann sie so, ja, aber du trinkst doch auch immer nur Mandelmilch und Hafermilch und so. Ich so, ja, weil ich bin der Meinung, also, wenn ich die Möglichkeit habe, dann nehme ich halt die vegane Variante. Wenn man Burger isst zum Beispiel, kann man entweder 300 Kilometer mit dem Auto fahren oder halt einen Burger essen. Also der CO2-Abdruck für beides ist derselbe. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt, das ist halt schon Wahnsinn, was halt auch Essen, also insbesondere dann auch mit sich bringt. Und wenn man einfach ein bisschen auf Fleisch, wenn man Fleisch reduzieren würde, würde man schon unheimlich viel für den Klimawandel tun und für die Umwelt. Und ja, dass man da einfach drauf achtet. Und zum Beispiel mein Sohn immer so, ja, aber ich mag Fleisch so gerne. Ich so, ja, du musst nicht drauf verzichten, aber einfach drauf achten. Ne? Und dann einfach, wenn man es kauft, dann regional oder halt auch drauf achtet, ne, wie das Tier gelebt hat.
Uiuiui. Hier geht die Welt gerade runter. Hier,
genau. Der Klimawandel.
Aber ich finde das gerade ganz spannend, weil da merkt man ja auch deine Profession. Du lässt gerade einfach auch immer so Zahlen ja einfließen. Also wir sind, glaube ich, auch ganz schön weit weg von dem, was wir essen, auch wie wir mobil sind. Ich habe jetzt gerade, als ich hier bei dir an der S-Bahn stand, relativ lange Zeitraffer-Video mitlaufen lassen und musste dann irgendwann unterbrechen, weil ich hatte eigentlich vor, so lange zu warten, bis 10 Autos durchgefahren sind, die mehr als eine Person an Bord hatten. Und es gab tatsächlich nur Handwerker-Fahrzeuge, wo halt mehr als eine Person. Es waren alles ein Mensch, ein Auto, wie man es halt auch in den Statistiken so sieht. Wie ist denn das Teil bei eurer Schularbeit? Ist das auch, gibt es da eine Verbindung zwischen dieser Raumfahrt und ermächtigen, dass auch Mädchen in diesen Bereich kommen? Gehen die vielleicht auch ein bisschen anders ran an das Thema?
Ich finde es immer schwierig zu sagen, wie Mädchen rangehen oder Jungs, weil ich finde immer, dass man halt diese normalen Charakteristiken definiert für beide Geschlechter und dann immer sagt, okay, dann weiblichere Jungs oder männlichere Mädchen, das war immer ich. Ja, dass man da halt einfach guckt und sie halt einfach ranführt und generell, wenn man muss sie erstmal an die MINT-Fächer ranführen und wenn sie dann überhaupt neugierig sind und wenn neugierige Kinder, die wollen ja dann alles wissen und dann ist es halt die Frage, was man dann mit ihnen macht. Ne? Und wenn man dann mit ihnen programmiert, finden sie das spannend. Und wenn man dann mit ihnen Solarautos baut, finden sie das super spannend. Also solange diese Neugier halt da ist, sollte man die halt in allen Bereichen, finde ich, fördern und weiterhin wecken. Und dann einfach gucken, für was sich die Kinder letztendlich entscheiden und begeistern und was sie dann letztendlich machen wollen.
Und wie ist der Unterschied zu diesem Projekt in Westafrika, was du genannt hast, wo ihr dann ja was ganz anderes in einer ganz anderen Welt der Welt, wie ist da so der Zugang auch zu solchen Dingen?
In Westafrika, es war ganz interessant, also wir waren in Accra, und in Ghana und in Togo. Ich war dieses Jahr leider nicht dabei, aber letztes Jahr dabei. Und da war es halt auch ganz interessant, weil es auch so viele Staus gab. Und die ganzen Studenten, die fanden das total störend. Und die Luft war total verpestet. Und die haben halt dann auch überlegt, irgendwie mit autonomem Fahren. Wir haben letztes Jahr mit denen autonomen Roboter auch gebaut. Und insbesondere sowas hat die schon sehr bewegt. Und dass sie halt überlegt haben, wie kann man in Richtung erneuerbare Energie gehen und all das. Also da kommen von denen ganz viele Projektwünsche, bei denen wir sie unterstützen. Dieses Jahr haben wir einen Smart-Mülleimer gemacht, Basura. Das ist das spanische Wort für Müll, dass man halt mit so einem Ultraschall-Sensor auch guckt, so inwiefern, wie hoch der Müll ist bereits und ob die Mülltonnen abgeholt werden müssen. Also da in dem Bereich sind sie schon auch, achten sehr auch auf Nachhaltigkeit, wie gesagt, erneuerbare Energie, autonomes Fahren. Also es sind da auf jeden Fall auch Themen in Westafrika für den Studenten.
Und wenn du jetzt so ein bisschen auf die Außenwirkung von eurem Projekt auch guckst, also ihr könnt immer noch Unterstützung gebrauchen.
Bei die Astronauten in dem Projekt meinst du jetzt?
Ja, ja,
aber
genau.
Bei Full Stack Embedded auch.
Sehr gut platziert. Genau, aber wenn du da jetzt so drauf schaust, was sind denn das für Leute, die sich engagieren? Also wer steckt hinter den Spenden oder wie auch immer? Oder an
Investoren.
Genau, so. Also wer ist das? Sind das Männer mit Töchtern? Oder was hat man sich da vorzustellen? Ist ja auch ein ungewöhnliches Gebiet, sich zu engagieren.
Es sind ganz viele unterschiedliche Bereiche von Leuten, die es unterstützen, weil einfach Weltall an sich ein total faszinierender Bereich ist, ne? Und total auch inspiriert und Träume und Wünsche und alles Mögliche in sich vereint. Und dementsprechend sind es ganz unterschiedliche Menschen, die sich auch dafür engagieren. Teilweise einfach wirklich welche, die meinen halt, wir brauchen starke Frauen. Das kommt auf jeden Fall auch vor, aber es sind halt auch ganz viele Männer, die jetzt gar nicht irgendwie diesen weiblichen Bezug wirklich herstellen, sondern einfach dann halt auch die das ungerecht finden, ne? Dass das jemand so wie es kann, wie gab es noch nicht, kann das sein, kann das überhaupt sein? Dann ja, das war ein völliges Unverständnis, ne? Und in Amerika waren die so wie ihr habt noch nie eine Frau, da ist ja immer alles fast halb halb und da sind ja Ewigkeiten schon, dass es Astronautinnen gibt und es steht für die überhaupt nicht zur Debatte. Und als wir dann in Amerika waren bei Boeing und bei SpaceX und die so, was ist das Projekt? Und keine weibliche Astronautin, so Deutschland. Ich dachte, ihr seid so ein bisschen weiter in dem Bereich. Und das ist schon immer wieder erschreckend und erstaunlich.
Ja, ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit dieser Albright-Stiftung, die ja auch jemand gegründet hat, der, die sagen immer ganz charmant, jenseits davon steht, sich einfach nur für Frauen zu engagieren, sondern der einfach sagt, es ist total unlogisch, was wir hier machen, weil wir vergeuden 50% Talent. Ne? Also wie nimmst du das denn wahr, auch wenn du dann, also wenn du jetzt so eine Klasse betrachtest, wo du reinkommst und wenn du dann rausgehst, was passiert mit den Kindern?
Die strahlen alle so, das ist total schön, man kommt rein, die sind neugierig, wissen nicht so genau, manche sind vielleicht auch abgelenkt, aber dann je mehr man dann erzählt und je mehr man motiviert und mit denen dann unterschiedliche Sachen rausfindet und begeistern die sich komplett dafür und dann glitzern die Äuglein von allen und ja, sind alle sehr motiviert und wollen dann alle das alles mit nach Hause nehmen und weitermachen und fragen, wann wir wiederkommen und so. Also es macht total viel Spaß, weil die einfach diese ungezügelte Leichtigkeit und Spaß daran haben und wirklich diese Neugier immer wieder, ne?
Und was sind jetzt so die nächsten Schritte bei deinem Astronauten? Also bist du nochmal wieder im Oman oder was? Also wie läuft sowas ab? Gibt es da irgendwie immer wieder ja so einen Turnus, dass wieder irgendwie Sachen passieren oder wie muss man sich das als Laie vorstellen?
Bei den Analog-Astronauten ist es so, dass ich bei zwei Missionen dabei war, eine beim Kaunertaler Gletscher 2015 und jetzt 2018 im Oman. Und die nächste Mission wird in Israel dann sein, aber da weiß ich noch nicht, wer alles dabei sein wird. Na, heute wurden neue Analogastronauten vorgestellt, an der Öffentlichkeit vorgestellt. Und für die nächste Mission in Israel gucken wir dann halt, wer das neue Team wird. Es sollen 6 Analogastronauten werden von dem alten und dem neuen Team. Da bin ich gespannt.
Und bei deinen Astronautinnen, die eventuell ins All dann auch wirklich gehen, was ist da so der Zeitplan?
Da sind wir erstmal bei COMEX in Marseille. Da gibt es so Unterwassertraining und da trainieren wir für den Mond quasi. Da haben die dann auch Raumanzugsimulatoren an und darauf freue ich mich total. Das ist jetzt im Juni, das Tauchtraining dann erstmal. Ich mache gerade ihren Tauchschein, Susanna frischt ihren auf. Die haben beide ihren Pilotenschein schon gemacht und so. Das ist total, also momentan machen sie dieses Basic Training, was halt ein Astronaut so braucht. Und ja, und dann hoffen wir, dass wir dann natürlich Ende des Jahres dass dann in das missionsspezifische Training übergehen können, wenn die Finanzierung steht und dann der Sitzplatz gesichert ist Ende 2020.
Machen die das dann auch immer zusammen, die beiden? Also solche Trainings sind dann immer so auf dem Punkt, dass die beiden das auch durchschreiten oder sind die sogar in einer größeren Gruppe dann?
Nee, es sind die beiden, die werden gemeinsam trainiert und dann am Ende wird halt nochmal mit so einer Auswahlkommission wird dann nochmal entschieden, welche von beiden letztendlich fliegen sollen, wer Backup ist. Und dann wird am Ende, am Tag des Fluges, wird halt geguckt, ob dann die Person ja, flugtauglich ist oder nicht und sonst fliegt der Backup.
Wie gehen die beiden damit um, dass sie beide um diesen Platz kämpfen? Also was hast du für ein Gefühl, wie ist so das Teamwork? Weil ich kann mir vorstellen, am Anfang ist es ja irgendwie erst noch relativ diffus und es kommt immer mehr zu diesem Punkt, wo es dann irgendwie auch ernst wird. Hast du das Gefühl, die haben eine bestimmte Art, damit umzugehen, jede für sich? Oder wie beobachtest du das?
Das ist am Anfang so schön gesagt, Female Empowerment. Und die beiden sind großartig damit und die unterstützen sich beide. Wollen beide das Training gut durchlaufen, weil wie gesagt, einer wird Backup letztendlich, wer dann fliegt, das kann sich immer ändern. Das weiß man nie, ob jemand am Ende nochmal eine Grippe kriegt oder was. Also letztendlich werden beide trainiert und bis die Mission nicht also wirklich klar ist, kann man ja auch nicht sagen, wer von beiden fliegen soll. Und die gehen ganz toll damit um. Und wir sind, also es ist echt ein super Team, es macht total viel Spaß. Und wir unterstützen alle einander und wachsen gemeinsam.
Und wenn jetzt so ein Mädel, keine Ahnung, macht gerade Abi und überlegt, in welche Richtung es gehen soll, wie würdest du sie für deine Branchen, die du jetzt so vertrittst, begeistern? Weil du ja auch, ehrlich gesagt, auch erstmal einen Schritt raus mit der Friseurlehre und dann wieder rein. Also das heißt ja auch manchmal, dass das Bauchgefühl vielleicht richtig ist, aber andere Leute irgendwann einem was anderes einflößen. Wie hast du diese Kraft gehabt, diesen Schritt dann auch zu gehen?
Also ich habe schon immer ganz tolle Freunde gehabt, muss ich sagen, die mich immer unterstützt haben, da ich jetzt manchmal nicht so selbstbewusst bin und ich glaube, man soll einfach an sich selber glauben, sich von anderen unterstützen lassen und einfach dem Bauchgefühl folgen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ich denke immer dran, so ja, man kann ja alles probieren, dann überlege ich immer Worst-Case-Szenario ist, dass es nicht klappt und dann macht man halt was anderes. Das Leben ist dafür zum Glück lang genug, dass man immer wieder sich selber neu entdeckt.
Und wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, also einmal auf die Mobilität, aber vielleicht auch auf die Raumfahrt, es gibt ja die größten Dinge, die Elon Musk und andere auch vorhaben. Wie schaust du auf solche Projekte? Also glaubst du, die setzen sich wirklich um oder bist du ein bisschen skeptisch?
Ich glaube, dass ganz viel umgesetzt wird. Ich bin total begeistert, in was für ein Zeitalter wir gerade leben, weil sich so wahnsinnig viel tut, so viel Innovation, so viel ja, und neue Sachen, alle sind so motiviert und ich finde es einfach wichtig, dass man halt die neuen Ideen, die wir haben, dass wir die auch umsetzen, dass es nachhaltig umgesetzt wird und dass wir und darauf freue ich mich einfach, das zukünftig zu sehen, was alles passiert. Ich habe jetzt auch diese fliegenden Taxis und sowas natürlich auch angeguckt und das ist, ja, es wird jetzt umgesetzt, ne? Und das soll auch genauso viel kosten wie ein normales Taxi. Und das ist ja total faszinierend, also in so einem Flugtaxi zu sitzen, das ist ja ein absoluter Traum, ne? Da wäre so das fünfte Element in real und so. Also das, ich glaube, die Zukunft beginnt jetzt und es macht wirklich Spaß, dabei zu sein und zu gucken, was sich alles tut.
Gibt es bestimmte Projekte außerhalb von dem Lufttaxen, die dich begeistern oder Personen, die Dinge anschieben und einfach mal machen?
Wie du schon meinst, also Elon Musk finde ich schon sehr faszinierend, was der alles auf die Beine stellt, weil er aber auch meines Erachtens einfach denkt, okay, das kann nicht gemacht werden, okay, ich mache es dann einfach. Und ich glaube, also das ist total wichtig, dass man einfach denkt, so, wie es gibt es noch nicht, aber es gibt es noch nicht, weil es einfach noch keiner gemacht hat und nicht, weil es unmöglich ist, sondern dass man einfach an das Unmögliche auch glaubt und einfach probiert und macht und tut.
Wie würdest du gerne in Zukunft dich durch dein Leben bewegen? Weil du musst ja schon auch ein bisschen Strecken immer machen. Hast du da eine Vision? Was würdest du gerne tun, um vielleicht, bei mir hat mal jemand gesagt, Mobilität ist immer Ortsveränderung auf Kosten von Zeit. Also es macht keiner von uns, weil er sich einfach nur bewegen will, es sei denn sportlich Radfahren oder so. Also wie bildest du jetzt deine Mobilität ab und wo siehst du vielleicht Verbesserungspotenzial in der Zukunft, was man nachhaltiger oder anders gestalten könnte?
Wir haben so ein Elektromoped-Roller von Peugeot und das ist schon auf jeden Fall sehr cool, weil man damit normal 60 Kilometer Strecken abdecken kann in der Stadt und das macht schon einen Riesenunterschied, finde ich, und weil immer alle sehr schockiert sind, weil es so leise ist natürlich auch und jetzt wurden ja aber auch diese E-Roller, darf man ja jetzt fahren, darauf bin ich total gespannt, ich habe mir jetzt so ein Skateboard gekauft, ich glaube, ich bin vielleicht, darf man sagen, zu alt dafür, aber Mein Sohn probiert mich zu schulen. Ich habe so ein kleines Pennyboard, kannst du gleich. Genau, das ist so ein E-Roller, finde ich total cool. Und generell fahre ich auch sehr gerne Fahrrad und auch sehr gerne Zug schon immer. Und das wäre einfach sehr schön, wenn halt diese Bereiche, die man halt, dass man nicht alleine im Auto sitzen muss, dass halt gefördert wird, dass man halt eher Bahn fahren kann und dass halt diese ganze Elektromobilität halt auch gefördert wird und das möglich gemacht wird. Ich war jetzt in Utrecht auf Dienstreise und da komme ich aus dem Bahnhof raus und wurde fast überfahren von den ganzen Fahrrädern. Das war Wahnsinn. Und die Autos konnte man echt an einer Hand abzählen, die ich da in den 3 Tagen gesehen habe. Und Busverkehr war super ausgebaut in Bereiche, wo man halt mit dem Fahrrad nicht so gut hinkam oder wenn es weitere Strecken waren und sonst sind alle mit dem Fahrrad gefahren. Finde ich total klasse.
Und ich finde so zum Abschluss, also du bist auf jeden Fall jemand, der für mich das Lustprinzip verkörpert. Also du bist niemand, wie es ja gerade so viele versuchen, Digitalisierung zerstört, Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Also was ist für dich Digitalisierung vielleicht auch nochmal, um Lust zu machen auf dem Wandel? Wie siehst du die ganzen Dinge, die gerade passieren?
Also ich finde, Digitalisierung ist ja auch so ein Wort, was man einfach generell sehr gerne verwendet. Und ich finde einfach, alles Neue ist immer eine Chance auch. Natürlich ist Veränderung ist eine Chance und Veränderung ist manchmal negativ belastet. Ich finde, es ist was total Positives. Ich finde, wie du schon meinst, es macht Lust auf die Zukunft, um zu sehen, was es alles mit sich bringt und wirklich, dass man diese Neugier, diese kindliche Neugier einfach behält. Und einfach guckt, was kann ich auch aus meinem Leben machen? Was kann ich mir Neues aneignen? Es gibt so viele verschiedene neue Berufe und sowas. Und das ist doch alles total toll und es ist total spannend, das alles anzugucken.
Danke dir für dieses kurzweilige Gespräch, liebe Carmen.
Danke
dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, dir auch.
Ausstieg links. Das ist schön, oder?